Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
das neue Medizinforschungsgesetz. Das neue Gesetz soll für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Pharmabereich in Deutschland sorgen. Doch der aktuelle Referentenentwurf könnte einiges deutlich verschlechtern. Und das ausgerechnet im Bereich der Ethik. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Also mit dem Medizinforschungsgesetz sollen zumindest nach Aussage der Ministerien die Rahmenbedingungen für die Entwicklung, Zulassung und Herstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten verbessert werden. Das ist Teil der Pharmastrategie. Wir kommen gleich zu dem besonders strittigen Teil des Referentenentwurfs, den es jetzt gibt. Aber erstmal vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie beurteilen Sie grundsätzlich denn so ein Gesetz, das hier bessere Rahmenbedingungen schaffen soll?
Das beurteilen wir positiv. Das ist überhaupt gar keine Frage. Mhm. Also ich glaube, dass alle Maßnahmen, die getroffen werden und eingerichtet werden, um Forschung zu erleichtern, ohne natürlich Standards und solche Dinge abzusetzen, ist völlig klar, aber sozusagen Forschung gangbar zu machen, durch Abbau von bürokratischen Maßnahmen, durch Koordinierung von Dingen, die erforderlich sind, durch Beschleunigung von Prozessen, durch digitale Techniken und andere Dinge, die ja auch vorgesehen sind, dass das etwas sehr Sinnvolles ist, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ein Land wie unseres, das ja keine Rohstoffe hat, natürlich seinen Wohlstand nur auf Dauer wird erwirtschaften können durch einen Vorsprung in Wissen. Und dazu bedarf es Forschung. Mhm. Und darum ist das ein gutes Ansehen.
Ja, und wenn dann Wissen oder auch Forschung in Innovation umgesetzt werden sollen und dann wird 5 Jahre geprüft, ob man so ein Medizinprodukt bauen und ausprobieren darf, ist es schwierig. Und das ist ja, Sie haben gerade gesagt, Regulatorik soll weniger sein, einheitliche Einreichungsportale für verschiedene Genehmigungen, kürzere Fristen und so weiter und so fort. Dagegen ist offenbar sehr wenig zu sagen. Aber jetzt gibt es ein großes Problem oder viele Probleme. Und zwar, Sie sehen die darin, dass die Bundesethikkommission ab 2025 bestimmte Aufgaben übernehmen soll. Erstmal, was ist das für eine Kommission? Gibt es die schon? Wird die extra dafür geschaffen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, es gibt in allen Bundesländern sogenannte Ethikkommissionen. Mhm. Da gibt es Ethikkommissionen, die sind zum Teil angesiedelt bei den Landesärztekammern. Mhm. Und es gibt Ethikkommissionen, die sind bei den Universitäten angesiedelt. Und dann gibt es auch Ethikkommissionen, die werden gemeinsam von Universitäten und Landesärztekammer unterhalten. Die werden nach Landesrecht aufgestellt und diese Kommissionen prüfen verschiedenste Dinge. Mhm. Die prüfen zum Beispiel, ob so ein Studienprotokoll, so wie das angelegt ist, ob das mit dem ärztlichen Berufsrecht kompatibel ist. Mhm. Erstens. Sie prüfen aber eben auch, ob das Setting, was dort den Einbezug von Probanden, menschlichen Probanden angeht, eben vereinbar ist mit der Deklaration von Helsinki und mit ethischen Prinzipien und Standards, die sich die Weltärzteschaft in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Mhm. Ich glaube, 1964 hat der Weltärztebund in Helsinki diese Deklaration von Helsinki erlassen. Die ist, wenn man so will, in der Folge der problematischen Forschung am Menschen, oder problematisch ist völlig untertrieben, der völlig undenkbaren Dinge zu sehen, die sich in den 30er Jahren im Wesentlichen in Deutschland abgespielt haben. Mhm. Aber auch andernorts, auch in den Vereinigten Staaten, auch in anderen Ländern dieser Welt, ist man im Umgang mit Probanden nicht immer so verfahren, wie man das nach ethischen Prinzipien sich vorstellt und heute eben auf jeden Fall sicherstellt. Und dafür hat man diese Deklaration von Helsinki als Weltärztebund formuliert. Die ist mehrfach überholt worden, das letzte Mal irgendwann in den 2000er Jahren in Brasilien, in Fortaleza, da bin ich mit dabei gewesen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon zu der deutschen Delegation der Bundesärztekammer beim Weltärztebund gehörte. Und in diesem Jahr wird sie wieder überarbeitet. Mhm. Alle 10, 15 Jahre ist natürlich so eine Revision in bestimmten Teilen erforderlich, weil die Vorstellungen, die wir haben und entwickeln als Gesellschaften sich ja auch ein bisschen wandeln. Und dieses Jahr tagt der Weltärztebund im Oktober interessanterweise wieder in Helsinki. Mhm. Und insofern wird die Deklaration von Helsinki in Helsinki nach 1964, jetzt im Jahre 2024, noch einmal überarbeitet und reformiert. Und auf der Basis dieser Prinzipien werden eben Studien, eingereichte Studien überprüft. Und erst wenn sie dann den Zuschlag und das Platzset einer Ethikkommission haben, dürfen sie tatsächlich durchgeführt werden.
Und jetzt gibt es 2 Dinge, die man denken könnte. Also das eine ist, dass man sagt, also erstens, Sie haben gerade erklärt, es gibt auf internationaler Ebene offensichtlich sehr viel Überlegungen, schon kluge Überlegungen zur Ethik und auch regelmäßig geupdatete Standards. Es gibt Landesethikkommissionen. Also der erste Gedanke wäre, wofür überhaupt noch eine Bundesethikkommission? Umgekehrt könnte man denken, naja, mehr Ethik ist doch immer gut. Jetzt ist also mit dieser Bundesethikkommission haben Sie ganz besondere Schwierigkeiten. Das hat auch mit der Konstruktion zu tun, wo Sie Aufgaben
Ja, also ich sag mal, die Motivation, die ursprüngliche Motivation der Bundesethikkommission war vielleicht die zu sagen, wir wollen da einen einheitlichen Ansprechpartner haben und wir haben jetzt da den Zirkus von 17 Landesärztekammern, 16 Bundesländern und dann auch noch mehrere Universitätsstandorte. Also wir haben irgendwas um, ich glaube, Ende 30 Ethikkommissionen in Deutschland und die sind alle etwas anders organisiert in bestimmten Fragestellungen und dann muss ich unter Umständen, wenn ich eine multizentrische Studie habe, die ich in München, Berlin und Hamburg gleichzeitig mache, muss ich dann in Hamburg, München. Das war die Vorstellung und die ist nicht in allen Stellen richtig, weil das ist zum Beispiel bei der multizentrischen Studie gar nicht erforderlich. Da reicht es aus, an einer Ethikkommission den Antrag zu stellen und die Überprüfung vornehmen zu lassen. Aber in den Köpfen von Politikern und manchen politisch Handelnden sah es anders aus. Mhm. Und dann war die Vorstellung, da müssen wir einen Ansprechpartner bundesweit, zentral, damit es schnell geht, flott geht und auch verlässlich. Das war so ein bisschen der Impetus, der sich dahinter verbarg. Das war das eine. Mhm. Und bis dahin hätte man jetzt vielleicht ein kleines Verständnis dafür haben können, sage ich mal, so als jemand, der auch Spaß hat an eloquenten und effizienten Prozessen. Mhm. Aber die könnte man ja auch und kann man ja auch dadurch erreichen, indem man die Landesethikkommission gibt, motiviert, sich in ihren Vorgängen zu harmonisieren und die Kooperation zu befördern, was die im Übrigen auch tun. Mhm. Dann ist die Bundesethikkommission so wie geplant, aber und das ist ein Problem und das haben wir auch deutlich benannt in der Anhörung, dass diese neue Bundesethikkommission ist angesiedelt beim BfArM, dem Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, also eine Bundesoberbehörde, die zuständig ist für die Zulassung von Arzneimitteln. Mhm. Und das ist etwas, was wir als kritisch ansehen, denn unter anderem ist in der Deklaration von Helsinki klar beschrieben, dass diejenigen, die über die Einhaltung ethischer Prinzipien im Rahmen der Studien überwachen, unabhängig sein sollen von allen staatlichen Institutionen, unabhängig sein sollen auch von den Forschern selbst, unabhängig sein sollen von wirtschaftlichen Interessen und so weiter. Und das sehen wir hier gefährdet, wenn sozusagen das Institut, was die Zulassung von Arzneimitteln am Schluss vornimmt, auch das ist, was die Prüfung vornimmt, ob die ethischen Prinzipien bei den Studien gewahrt bleiben, dann sehen wir da Interessenskonflikte.
Ich würde auch sagen, selbst wenn da noch so ethisch hoch, sagen wir mal, nicht nur qualifizierte, sondern auch motivierte Menschen sind, zumindest einen Bias kann wird es das geben. Immer
also
geben.
Oder zumindest kann man ihn nicht ausschließen. Man muss diesen Bias muss man organisatorisch und prozedural komplett ausschließen, dass er es gar nicht erfolgen kann. Und insofern sehen wir weder die unbedingt, denn wie uns dann in der Anhörung mitgeteilt wurde, ist die Bundesethikkommission auch übrigens gar nicht als Ersatz für die Landesethikkommissionen gedacht, sondern zusätzlich, um bestimmte Studien schneller befördern zu können. Also ich glaube, das lässt sich dann auch über die Kooperation unter den bestehenden besser organisieren und mit dem Interessenkonflikt, der zumindest theoretisch entstehen kann, den würde ich jetzt gar nicht aufmachen und darum sind wir gegen die Einrichtung dieser Bundesethikkommission.
Sie haben vorhin, als Sie nochmal erklärt haben, die Deklaration von Helsinki und überhaupt sozusagen, ich sag mal, den ganzen auch moralische Überbau dieser Institution, haben Sie auf die Gräueltaten der 30er, also Nazi-Deutschland, hingewiesen. Jetzt ist das so, ich gehe davon aus, dass alle Leute, die da heute an der Regierung sind und die in den Ämtern sitzen, nur das Beste als Absicht haben. Aber auch das muss man ja in der aktuellen politischen Diskussion sagen. Und ich war auf den Demonstrationen draußen. Wir können ja gar nicht sicherstellen, dass wir in 10 Jahren auch noch eine menschenfreundliche, durch und durch demokratische Regierung haben. Und dann wäre es sehr schön, wenn Kommissionen, die ethische Bedenken anmelden, unabhängig sind.
Genau so ist es. Das Prinzip der Gewaltenteilung ist ein urdemokratisches Prinzip und eines der zentralen Elemente eines Rechtsstaates. Und darum bin ich im Sinne der Gewaltenteilung, der Balance of Power, sehr dafür, dass diese Dinge auseinandergehalten.
So, jetzt unterstelle ich der aktuellen Regierung aber, dass sie zumindest in diesem Punkt sehr wohl sensibel sind. Wieso also dieser Vorschlag? Können Sie sich das erklären?
Also jedenfalls aus meiner Sicht überwiegt da der Aktionswunsch.
Ja.
Sozusagen, wir müssen schneller werden, effizienter werden. Und dabei verliert man, glaube ich, aus dem Auge, dass die anderen Aspekte, die wir eben genannt haben, von so großer Bedeutung sind, dass man das zurückstellt.
Also Ihre Forderung ist ganz klar, es so zumindest nicht zu machen. Haben Sie auch eine Alternative, einen Vorschlag, wie man es machen sollte?
Ja, ich finde, dass die Verfahrensordnung, die sich die Landesärztekammern mit ihren Ethikkommissionen und der Arbeitskreis der Ethikkommission, das sind die beiden Organisationen, der AKEK, Arbeitskreis der Ethikkommission, sind die Ethikkommissionen im Wesentlichen an den Universitäten und die Landesärztekammern sind organisiert bei uns bei der Ständigen Konferenz Ethikkommission hier im Haus der Bundesärztekammer. Diese beiden Gruppierungen korrespondieren ohnehin gut miteinander. Die sollten ihre Korrespondenz, ihre Harmonisierung der Verfahren und die ja vielleicht auch Aufteilung in bestimmte Schwerpunkte so ausbauen, dass eben die Eloquenz und die Effizienz des Geschehens noch gesteigert wird.
Jetzt weiß ich, Ihre Kritik bringen Sie nicht nur hier im Podcast an, ja, sondern sprechen natürlich auch direkt mit den Referenten und anderen. Wie beurteilen Sie denn die Chancen, dass es da noch eine Regelung gibt, die, sagen wir mal, Ihnen und mir und vielen anderen besser gefällt, wo wir besser schlafen können nachts?
In diesem Falle ausnahmsweise mal relativ hoch.
Oh gut, sehr gut. Ja.
Sonst ist das ja bei der Politikberatung so eine Sache, sage ich mal so. Beim Cannabisgesetz hatten wir ja das Gegenteil erlebt. Aber hier glaube ich durchaus, dass es gehört wird. Ist jedenfalls mein bisheriger Eindruck und auch nicht mal alleiniger, sondern auch von anderen Beteiligten. Und ich glaube, dass das Argument, dass gerade wir in Deutschland angesichts der besonderen deutschen Geschichte, die wir es eben schon mal benannt haben, ja besonders sensibel sein sollten im Hinblick darauf, dass man uns nicht gerechtfertigterweise den Vorwurf macht, dass bei uns Interessenskonflikte zwischen Forschenden und Probanden entstehen.
Und vielleicht können wir einen Satz noch dazu sagen. Ich habe ja schon viele politische Diskussionen geleitet als Moderator. Ich weiß, dass Föderalismus und Pluralismus nicht immer einfach ist bei den Prozessen, aber am Ende muss man doch sagen, sind wir in den letzten Jahrzehnten ganz gut damit gefahren. Also auch auf Kosten der Geschwindigkeit, gerade bei der Ethik, finde ich, kann man manchmal auch einen Nachmittag länger über ein Problem nachdenken, würde ich sagen.
Das würde ich unbedingt unterstützen und unterschreiben. Und ich kann auch nur sagen, dass ich natürlich als Präsident der Bundesärztekammer, der die Arbeitsgemeinschaft der Landesärztekammern leitet, also auch ein Konstrukt, was einen ganz starken föderalen Aspekt hat. In dieser Position weiß ich um die Heterogenität und die Schwierigkeit des Interessenausgleichs in einer Republik und einem Staat, der so organisiert ist. Auf der anderen Seite bin und bleibe ich auch bei manchmal dem bestehenden Wunsch, dass man da bestimmte Dinge mehr aus einem Guss und kohärenter miteinander doch zustande bringen können müsste. Also selbst wenn in einem das immer wieder mal schlummert und hochkommt, am Schluss bleibe ich ein Fan des Föderalismus.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.